Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vogelogen Paul. Wir haben heute den 20. November und widmen uns der Folge 35. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass dass der letzte Podcast ja schon über einen Monat her ist und es ist so viel passiert in der letzten Zeit, dass wahrscheinlich zeitnah noch ein zweiter folgen wird, eine zweite Aufnahme. Aber in dieser Aufnahme soll es ums Kleingefieder und das Konturgefieder gehen, weil das noch offen ist vom Federlesen, um dieses Thema Federn erstmal für jetzt zu schließen. Und ich bin super dankbar, dass dieses Feuer, dieses Federlesen gerade bei uns wieder so richtig entflammt wurde, vor allem durch meine Praktikantin Annika, die große Freude hat beim Kleben der Vögel. Das heißt, wir kleben das Gefieder auf einem Papier, sodass man jede einzelne Feder gut betrachten kann und versteht, wo welche Feder am Vogel sitzt. Und da geht es nicht nur um das Großgefieder, sondern auch um das Kleingefieder. Und Annika hat so einen Hang zur Perfektionistin und ihre Klebungen, ihre Bilder sind einzigartig schön, also absolut perfekt. Sie hat gestern oder vorgestern, glaube ich, eine Rotdrossel, die wir noch in der Kühltruhe hatten, geklebt mit so wunderbaren roten Unterhanddecken und Unterarmdecken, die der Rotdrossel auch den Namen geben. Und es ist so perfekt, ist keine meiner einzigen Klebungen. Und sehr schön detailverliebt, wie sie auch dann über die Federn lernt und liest. Und da gibt es extrem viele Informationen, die man aus den Federn ziehen kann und nicht nur aus dem Großgefieder, auch aus dem Kleingefieder. Und es ist toll, dass sie mich auch wieder ansteckt. Und wir haben jetzt zusammen gemeinsam eine Waldohreule gedrückt und da sich mit dieser Schönheit und dieser Ästhetik dieser Federn neben ihrem Nutzen und ihrem Zweck zu beschäftigen, ist einfach eine wunderbare Beschäftigung. Und ja, lässt einen anders auf die fliegenden Wesen schauen, wenn wir sie draußen in der Natur beobachten, wenn wir ihre Flugmanöver beobachten, gerade jetzt, wo der Wind endlich wieder aufgenommen hat. Endlich sage ich deswegen, weil mein großer Sohn Demetrius und ich, wir haben uns einen Drachen geleistet, einen Lenkdrachen, und der lag jetzt 1,5 Wochen in der Ecke, weil wir keinen Wind hatten. Und also jetzt seit 5 Tagen haben wir wieder stetigen Wind und können uns am Drachensteigen erfreuen. Also, ich schicke einen Dank daraus an die Winde, an die verschiedenen, an die leichten und an die starken. Denn sie lassen die Vögel auf den verschiedenen Winden gleiten und ihre Schwingen auskosten, in der Luft stehen und waghalsige Flugmanöver machen. Und es ist herrlich zu beobachten und weckt in mir auf jeden Fall auch manchmal so eine Sehnsucht. Wie gern würde ich meine Schwingen ausbreiten und mich auch in die Lüfte abheben. Also es ist ja auch so was wie so ein uralter Menschheitstraum, so zu fliegen wie ein Vogel. Und meine Tochter Aniluka, meine Jüngste, die hat so ein Fantasie zu Hause, das Blumen zu Hause nennt sie das. Es geht gerade sehr viel um ihr Blumen zu Hause. Als Familiengesprächsthema, und ständig geht es darum, wann packen wir jetzt unsere Sachen und wann fahren wir los. Und in ihrem Blumenzuhause ist einiges möglich. Unter anderem spricht sie dort auch mit den Wölfen und hat dann genau einen Überblick, wer wo welche Welpen hat und wem es gut geht von den Welpen und wem nicht. Und natürlich kann man dort auch fliegen. Sie hat Flügel, die kann man sich so anstecken. Und gestern hat sie ganz freudig mir gesagt, dass sie mir ihre Flügel borgen würde. Das heißt, wenn wir ins Blumenzuhause fahren, wird dieser Traum vielleicht endlich wahr und ich werde ihre Flügel bekommen und kann das mal selber erleben, wie das ist, auf den Winden zu gleiten. Also, schön. Ich weiß nicht, ob ihr Kleingefieder vor euch habt oder ob ihr Kleingefieder gefunden habt. Ihr solltet jetzt in der Lage sein, so grob unterscheiden zu können zwischen dem Großgefieder, also den Handschwingen, den Armschwingen, den Steuerfedern und alle anderen, die nicht dazugehören. Und alle anderen kleinen Federn, die nennen wir Kleingefieder oder Konturfedern. Eine Ausnahme gibt es da, die sogenannten Dunen, also die Federn, die dafür dienen, den Vogel zu wärmen. Die haben keine richtige Außen- oder Innenfahne, sondern bestehen eher aus so ganz, ganz dünnen, weichen Fasern, die nicht eng miteinander verbunden sind. Dadurch speichert sich Luft dazwischen und wärmen den Vogel. Die werden nicht als Konturfedern bezeichnet, sondern Konturfedern sind alle die, die dem Vogel die Gestalt geben, sozusagen. Und bei den kleinen Gefiedern gibt es so ein paar Besonderheiten, die man herausbekommen kann, wo man Dinge über den Vogel lernen kann. Dafür muss man teilweise ein bisschen tiefer einsteigen, aber ein paar Grundsätze zum Aufbau, über welche Federn wir da eigentlich sprechen, ohne da jetzt hundertprozentig vollständig zu sein, weil das würde zu weit führen. Aber eine Frage, die mich vorher noch beschäftigt hat, hey, wie viele Federn hat so ein Vogel eigentlich? Weil Sie merken das immer wieder beim Kleben, wenn wir rupfen, dann ist es unmöglich, auf so ein Papier alle Federn dieses Vogels raufzukleben, geschweige denn zu zählen. Deswegen habe ich nachgeschaut und habe da Zahlen gefunden, ohne Gewähr, dass die wirklich so stimmen, aber die geben so ein Gefühl, na, ich bin zu ungeduldig, um jetzt alle Federn zählen zu wollen, an einem kleinen oder an einem großen Vogel. Und was ich gefunden habe, ist, dass es große Unterschiede gibt von der Anzahl der Vögel, was natürlich Sinn macht, weil es mit dem Gewicht des Vogels und der Körpergröße damit auch zusammenhängt. Und zwei Beispiele habe ich gefunden. So ein 30 Gramm großer Sperling besitzt ungefähr 1360 Federn, was ich schon eine unglaubliche Menge finde. Im Vergleich aber zu einem Schwan, der 7000 Gramm, also 7 Kilo wiegt, circa besitzt 25.000 Federn, also unglaubliche Anzahl. Und also unmöglich, immer in der Lage zu sein, bei einer ganz kleinen einzelnen Feder hundertprozentig zu sagen, erstens, zu welchem Vogel gehört die? Oder auch immer in der Lage zu sein, wo sitzt diese Feder am Vogel? Aber es gibt so ein paar ganz markante und so ein paar schöne Merkmale, auf die wir schauen können. Und fangen wir doch mal mit dem Flügel an. Also wenn ihr kein Kleingefieder vor euch habt, vielleicht sucht ihr euch ein Bild von einem Flügel eines Vogels aus, dann könnt ihr da etwas besser folgen und es besser nachvollziehen. Und eine hervorragende Seite, überhaupt Federn zu betrachten, Federn zu bestimmen. Ich glaube, ich habe sie schon einmal erwähnt, aber die kann man nicht oft genug erwähnen, weil es in meinen Augen eine der besten Internetseiten weltweit ist. Eine gigantische Datenbank, sehr detailliert, sehr liebevoll gestaltet, mit vielen Randinformationen auch und tollen Artikeln. Das ist die Seite featherbase.info, also Englisch wie die Feder, Feather, und dann base.info. Klingt Englisch, ist aber eine deutsche Seite, in der diese Vogelklebungen, von denen ich schon gesprochen habe, eingescannt und hochgeladen sind und wir zu vielen, vielen Vögeln ausführliche Dokumentation finden. Und da findet ihr auch ein schönes Bild vom Ober- und vom Untergefieder eines Vogels mit ausgebreiteten Schwingen. Und vielleicht stoppt ihr kurz und öffnet euch dieses Bild. Und was ich immer am wichtigsten finde, ist den Flugapparat anzuschauen des Vogels, weil das auch Federn sind, die wir häufig finden und die auf jeden Fall leicht zuzuordnen sind. Also zuzuordnen einmal auch zur Art. Manchmal ist das natürlich auch kompliziert und schwierig, aber vor allem auch zur Positionierung, also wo am Vogel sitzt diese Feder. Und da fangen wir mal an mit diesen Deckfedern. Es gibt überall am Vogel Deckfedern an seinen Fluginstrumenten, sage ich mal, sprich an den Flügeln, also an den Handschwingen, an den Armschwingen und an den Steuerfedern. Und da gibt es Deckfedern, die oben aufliegen, also obere Deckfedern, und dann gibt es untere Deckfedern, Unterdecken. Und das gleiche beim Schwanz, die dann sozusagen die Spule, also den Anfang des Schaftes der Feder, der ja nackt und unbefiedert ist, die den abdecken und schützen, sodass da natürlich auch keine Luft durchweicht, dass sie optimal jede Luftströmung gut ausnutzen können. Und das ist relativ einfach, wenn wir die Handdecken uns anschauen. Von oben betrachtet gibt es da eigentlich nur die großen Handdecken, obwohl wir bei der Walter-Eule auch nicht ganz sicher sind. Wir haben da auch noch so mittlere Handdecken entdeckt, aber schauen wir uns mal die großen Handdecken an. Die entsprechen der Anzahl der Handschwingen. Das heißt, zu jeder Handschwinge gibt es eine zugeordnete Handdecke. Und meine Lieblingsfeder, mit einer meiner Lieblingsfedern am Flügel ist die allererste Handdecke, weil die winzig klein ist. Also wirklich mikroskopisch klein fast, wollte ich fast sagen. Aber jetzt zum Beispiel bei einem Fink, der so eine ja, normale Handschwinge von vielleicht so 8 cm hat, jetzt geschätzt, ist diese Decke, die Handdecken sind dann so 2, 3 cm, aber die allererste ist wirklich ganz klein und steif und ist nur 8 mm und hat irgendwie eine sehr schöne Ästhetik. Ich finde die wunderschön. So, und wenn wir uns diese Handdecken jetzt anschauen, könnt ihr die Handdecken sehr leicht erkennen an so einem Knick in der Spule unten, also am Schaft, dort wo die Feder in der Haut, in so einer Tasche drin sitzt. Und zwar ist da so ein eindeutiger Knick drin, der nach außen geht, also zur Außenfahne hin zeigt. Und das ist so eine, wenn man die einmal gesehen hat und einmal erkannt hat, kann man dieses Merkmal übertragen auf fast alle Vogelarten, das ist mal auf jeden Fall alle Singvögel und Greifvögel, dass diese typische Form der großen oberen Handdecken. Und die Formen sind ähnlich wie bei den Handschwingen sehr unterschiedlich, umso weiter wir zum inneren Teil des Flügels kommen. Und sie sind auch sehr lang, haben lange Spule unten sichtbar. Und ja, einmal gesehen, findest einen so eine Feder draußen und weißt, ah, das ist eine Handdecke. Du weißt, es ist keine Handschwinge. Und dann kannst du auch an so einer Handdecke ungefähr die Größe des Vogels eingrenzen, weil eine bestimmte Größe braucht der, um seinen Flügel abzudecken. Und das ist mal ein schönes Merkmal. Und dann gibt es auch, wie beim Flügel, bei den Hand- und bei den Armschwingen, wieder diesen Knick. Und die großen Armdecken sehen ähnlich wie die Armschwingen aus. Also sie sind ein bisschen kompakter und haben eine sehr breite Außenfahne und eine schmale Innenfahne, was anders ist am Flügel, weil sie halt mehr abdecken müssen und sind sehr rundlich oben und auch so ein bisschen krumm wie eine Banane und haben trotzdem unten diesen Knick wie die Handdecken, der ein bisschen schwieriger zu sehen ist. So, und diese großen Armdecken, die sind besonders spannend, weil ich immer wieder in der Literatur oder beim Kleben von Vögeln und beim Nachlesen dann zur jeweiligen Art bei vielen Singvögeln Merkmale finde an den Oberdecken, die mit der Mauserzeit zu tun haben. Das heißt, wenn man möchte, kann man sich da genauer mit beschäftigen und kann anhand der Färbung oder ja, meist ist es die Färbung. Meist sind es oben so kleine, entweder haben sie weiße Spitzen oder sie haben keine weiße Spitzen. Oder ein schönes Beispiel ist der Eichelhäher bei den großen oberen Armdecken. Die typische Eichelhäherfeder, die kennen ja fast alle, die hat diese blau, dann so ein ganz dünner weißer Streifen und dann schwarz abgesetzter Streifen und dann wieder so ein türkisblau auf der Außenfahne. Das haben sie an den Hand- und an den oberen Armdecken. Und auch an den Steuerfedern ist so ein ganz klein bisschen blau und auch in den Handschwingen ist unten basal, also am Anfang der Feder ganz, ganz bisschen blau. Aber am deutlichsten, wie gesagt, an den Deckfedern. Und diese großen oberen Armdeckfedern haben verschiedene Anzahl von Streifen. Und da wäre ich alleine nie drauf gekommen. Also ich habe das gelesen in dem Buch Die Federn der Vögel Mitteleuropas. Das ist so das Ausführlichste, was es gerade gibt vom Lula Verlag, Aula Verlag heißt der. Und zwar ist es da so, dass die Altvögel 10 bis 12 Bänder, so nennt man die Querstriche, haben und die Juvenilen, also die im ersten Federkleid, die Jungvögel, nur 7 bis 8. Und das finde ich schon ziemlich abgefahren. Du findest ein so eine kleine Feder und kannst darüber Rückschlüsse führen, handelt es sich hier um einen Jung oder um einen Altvogel. Und das funktioniert gut an diesen Armdecken. Das gleiche gilt auch für die Unterscheidung zwischen Jung und Alt. Bei vielen Singvögeln, beim Buchfink zum Beispiel, wie weit ist diese weiße Spitze oben abgenutzt oder wie weit ist sie noch dran? Und auch bei den Arten, wo Männchen und Weibchen sehr unterschiedlich aussehen, ist viel der Farbgebung, wird auch vor allem am Flügel, so Flügelbänder oder Spiegel nennt man die auch, also Flächen im Flügel, die eine andere Zeichnung haben, die markant sind, die man von weitem sieht, die man auch draußen im Feld erkennen kann, haben eine andere Färbung. Also ganz deutlich wird es beim Buchfink, der richtig bunte Armdeckfedern hat, von weiß, schwarz, weiß mit so einem gelblichen Außenrand dran und die sind viel, viel schlichter gefärbt und dunkler bei den Weibchen. Und wenn wir dann schon bei den Deckfedern, bei den Armdeckfedern sind, da gibt es dann eine Abstufung, gibt es die großen, die mittleren und die kleinen. Also eigentlich gibt es nur diese drei Arten, die oben aufliegen und damit den Flügel gut schützen, dass der Vogel gut in der Lage ist zu gleiten. Das Gleiche haben wir unten auf der Unterseite. Wir haben da allerdings zwei Deckfedern an den Handschwingen, großen und die kleinen, und zwei bei den Armschwingen auch. Und wenn wir dann weiter an das Flügelinnere wandern, dann hätten wir theoretisch eine Lücke zwischen Vogelkörper und dem Flügel, weil irgendwann hören die Armschwingen ja auf. Und diese Lücke wird bei den Singvögeln durch die Schirmfedern, die ja abschirmen und den Flügel schützen, wenn der Vogel sitzt, die sich oben auflegen, wird diese Lücke, wenn der Vogel fliegt und seine Flügel ausbreitet, wird diese Lücke geschlossen. Und bei größeren Vögeln, die brauchen da mehr, da reichen ihnen nicht diese vier Schirmfedern. Die haben noch eine extra Art von Federn, die oben aufliegt. Die werden Schulterfedern genannt. Das ist ein richtiges Paket. Auch sehr lange, weiche Federn, die oben wie auf der Schulter, wie so ein Schulterpolster oben drauf liegen und auch diese Lücke schließen. Und das letzte Markante zum Flügel noch, das ist ja neben dieser allerletzten oder allerersten, je nachdem von wo man schaut, also die am äußersten liegendste Handdecke, diese ganz kleine, schöne Feder, wenn man die steht bei mir auf jeden Fall an Top 1 von der Ästhetik der Vogelfedern. Und dann auf Top 2 gleich kommt eine ganz besondere Federart, das sind die Alula-Federn oder, allein der Name ist so schön, Alula, klingt irgendwie sehr poetisch, oder auch Daumenfittiche genannt. Also es ist vergleichbar mit unserem Daumen von der Stellung her der Federn, die liegen aufeinander, die meisten Vögel haben 3 bis 4 Alula-Federn, die sehr unterschiedlich groß sind, also von groß zu klein. Die größte liegt unten und die können diese Federn separat abspreizen, auch ganz bewusst, die dann quasi nochmal vor die letzte Handschwinge so nochmal diesen kleinen Mini-Fächer bilden und die ermöglichen dem Vogel sehr enge, wendige Flugmanöver, Steuermanöver, Bremsmanöver, wenn es mal schnell gehen muss. Und die schaut euch mal an, weil die findet man auch relativ häufig. Und die haben eine ganz besondere Form. Also die haben auch so einen leichten Schwung, haben oben auch eine Pfeilspitze, sind aber relativ breit, haben diesen Knick in der unteren Spule, den wir beschrieben haben bei den oberen Hand- und Armdecken, den haben die nicht. Die sind gleichmäßig gekrümmt und sind auch, wenn man mal den toten Vogel sich anschaut, deutlich getrennt von den Handdecken. Und gerade diese größte von den Alula-Federn, haben eine wunderschöne, wunderschöne Form, also sehr ausgewogen, sehr ausgeglichen und sieht einfach toll aus. Schaut euch die mal auf jeden Fall an. Das ist meine absolute Top 2 Feder am Vogel. Gut, und dann schauen wir uns noch kurz den Schwanz an. Da unterscheiden wir auch zwischen oberen und unteren Schwanzdecken. Da gibt es sehr viele verschiedene Größen. Je nachdem, ob die am äußeren Teil des Vogelkörpers sitzen oder am inneren. Und wie gesagt, der Sinn und Zweck dieser Federn ist der gleiche wie an den Flügeln, einfach zu verhindern, dass Luft von unten oder von oben durchströmen kann. Und gerade diese langen sind meist sehr, sehr schön auch gezeichnet. Und eine leichte Unterscheidung, das gilt auch für die Deckfedern am Flügel, so, man kann so grundsätzlich sagen, dass die oberen Deckfedern generell etwas dunkler sind und die unteren Deckfedern generell etwas heller sind. Das gilt auch für das restliche Kleingefieder am Körper. Die meisten Vögel wirken von unten heller und von oben dunkler. Das hat unter anderem, es ist unpraktisch, von oben so hell zu sein, weil die Farbe weiß sehr anfällig ist für UV-Licht und dann die Federn auch schneller verschleißen. Und natürlich man leichter gesehen wird. Auf der anderen Seite ist diese helle Farbe aber einerseits ein super Schutz gegen reflektierende Wärme. Also die hält die Körperwärme innen und verhindert, dass die Sonnenstrahlen Erzähle ich jetzt gerade Quatsch? Ja, schwarz lenkt ab und weiß umgekehrt. Und weiß lässt die Sonnenstrahlen rein und speichert damit mehr Wärme. So rum ist es richtig. Und gleichzeitig auch als Signalfarbe benutzt. Jetzt nicht unbedingt am Kleingefieder, aber wir haben dieses Beispiel. Ich glaube, beim letzten Podcast haben wir es eventuell erwähnt. Bei der Ringeltaube und auch bei der Waldschnepfe. Die haben von oben sind die dunkler, die Steuerfedern, und haben hinten so ein weißes Band. Sie wirkt so milchig grau, bisschen so ein schmutziges Weiß. Und dann können die den Schwanz aber nach oben klappen, und unten sind sie richtig leuchtend, teilweise glänzend weiß als Signalfarbe, um sich aufmerksam zu machen während der Paarung oder auch um Feinde manchmal abzuschrecken. Das finde ich ziemlich spannend. Und das gleiche Phänomen haben wir bei den unteren und oberen Schwanzdecken. Und das sind so sehr weiche, labile Federn, die man auch ganz gut unterscheiden kann von den anderen. Man gibt so eine Körperfeder, mit der ich sie manchmal verwechsle. Das sind die Flanken. Das führt jetzt echt zu weit. So, dann können wir noch mal oben auf den Vogel raufgucken, und da ist die Unterteilung relativ naheliegend. Wenn wir beim Kopf anfangen, haben wir oben sozusagen den Scheitel. Der hat bei vielen Vögeln ja eine arttypische Farbe, Färbung. Und die finden wir natürlich dann auch in den kleinen Federn wieder. Dann den Nacken und dann den Rücken. Und wenn wir noch weiter runter gehen, ist der Bürzel, also so eine Drüse oberhalb des Schwanzes. Diese Abstufung von oben nach unten, die Federn als Einzelfeder zu erkennen und zu platzieren, ohne da Vorlagen zu haben oder Vergleiche von der jeweiligen Art, finde ich total schwer. Aber was vielleicht reicht, ist zu sagen, die Feder sitzt oben. Ich erkenne, dass die Feder oben auf dem Vogel sitzt, und kann vielleicht, wenn ich ein paar mehr finde und die zusammenlege und erkenne, die gehören an die gleiche Stelle, was über die Farbgebung des Vogels rauskriegen und vielleicht eine Ahnung, eine Idee bekommen, wie der Vogel von oben aussieht. Und dann habe ich es etwas leichter in der Vogelbestimmung, wenn ich im Buch nach der Art schaue. Also wenn ihr eine Rupfung findet, oder dann nicht nur die Handschwingen mitnehmen, auch das Kleingefieder, auch wenn ihr das nicht aufkleben wollt oder archivieren. Aber allein zur Artbestimmung ist das oft sehr wichtig und maßgeblich. Und das Gleiche haben wir natürlich unten. Wir haben die Kehle, die Brust und den Bauch. Und gerade Brust und Bauch sind auch wieder bei sehr vielen Vögeln, wenn es dann in die genauere Artbestimmung geht, sehr maßgeblich, wie zum Beispiel bei den Drosseln. Ja, die Singdrossel mit ihrer so getropften, gepunkteten Brust, weniger bei der Misteldrossel, aber mit so gröberen Mustern, und noch viel weniger bei der Rotdrossel. Und diese Tropfenform zum Beispiel, generell, auch bei Habichten finden wir das, bei Junghabichten, oder eine Bänderung, eine Sperberung sagt man ja auch bei den Sperbern oder der Sperbergrasmücke, deswegen heißt sie so, weil die diese gesperberte Brust hat, also Querstreifen, die entstehen durch die Färbung der Spitze der Brust- und Bauchfedern. Die haben dann oft eine arttypische Farbe oder Form, und daran kann man die gut erkennen. Und wenn ihr einen ganzen Vogel habt, könnt ihr vielleicht auch was über die Mauser lernen, weil je nachdem, wie die abgenutzt ist, könnt ihr den Mauserzustand des Vogels erkennen. Ein schönes Beispiel ist der Star, der ja im Frühjahr, also in seinem Prachtkleid, nach der Herbstmauser extrem einmal einerseits total schön funkelt und in allen Regenbogenfarben schillert und gleichzeitig eine deutlich weiß gepunktete Brust hat. Das liegt an den Brust- und Bauchfedern, die eine weiße Spitze oben haben, und diese nutzt sich dann über die Zeit ab, und dann haben sie im Ende des Frühjahrs, Anfang Sommer, sehen sie plötzlich ganz schlicht aus, sind besser getarnt, können sich besser verstecken, ist nicht mehr notwendig für die Balz, sich so rauszuputzen, weil diese weiße Spitze sich dann abgenutzt hat und dann verschwunden ist und dadurch der Bauch und die Brust einfach dunkler wirken. Genau. Und dann gibt es natürlich noch so spezielles Gefieder, wie jetzt bei den Greifvögeln oder bei den Eulenvögeln, also Hosen- oder Beinbefederung unten. Aber die im Einzelnen, wenn man nur so eine Einzelfeder findet, zu erkennen, ist äußerst, äußerst schwer. Und ich würde dabei bleiben, mich zu beschäftigen, wenn ihr wisst, wie ihr das Großgefieder, also Hand- und Armschwingen, unterscheiden könnt und Steuerfedern unterscheiden könnt, dann würde ich mich mit diesen großen Deckfedern am Arm und an der Hand beschäftigen und mit so maßgeblichen Federn, die dem Vogel, die Gestalt des Vogels beeinflussen, wie jetzt Brust- und Kehle- und Bauchfedern, weil die euch bei der Artbestimmung helfen. Und auf jeden Fall würde ich mir mal so eine Alula-Feder reinziehen, weil die einfach extrem schön sind und eine wunderbare Ästhetik haben. Gut, ja, und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr es ja mal ausprobieren. Da findet ihr schöne Informationen auch auf der Seite featherbase.info, wie man das machen kann oder schöne Inspirationen oder Beispiele. Auch welche Art von Papier empfohlen wird oder welche Art von Kleber, wenn ihr Federn dann aufklebt auf ein Papier und dann das zum Anlass nehmt, euch mal in der Literatur zu belesen. Auch auf Featherbase stehen oft viele Merkmale oder Informationen zum Gefieder des Vogels. Und ich habe mir die dann auf meine Blätter zum Beispiel mit draufgeschrieben, einfach als so ein als eine Lernoption, etwas über das Gefieder zu erfahren und damit auch über den Vogel. Und das Wichtige bei dem Kleber ist, wir haben am Anfang immer mit Tesafilm geklebt. Das ist erstens sehr aufwendig und mühsam, sieht nicht so schön aus und hält einfach nicht so zuverlässig. Und du brauchst so einen Kleber, der die richtige Elastizität hat, dass die bei Bewegung des Papiers und so weiter die Feder nicht gleich abspringt und gleichzeitig fest genug ist, die Feder auch zu fixieren. Und da kann man auch künstlerisch sich frei austoben und seiner Kreativität freien Lauf lassen und richtig schöne Bilder machen und Bilder legen. Ich habe vor 2 Jahren haben wir einen Eichelhäher geklebt mit mein Sohn und ich und haben so DIN A4 Bilderrahmen genommen und haben dann zwei nebeneinander wie so ein Triptychon wären drei, aber es waren dann fünf, also für jeden Flügel zwei DIN A4 Seiten und eine noch für die Steuerfedern und das dann der Oma zu Weihnachten geschenkt und es prangt jetzt an ihrer Wand und es sieht so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, da fliegt so ein Eichelhäher jetzt lang und gerade der Eichelhäher ist so wunderschön mit seinem blau-schwarzen Deckfedern und sieht sehr, sehr herrlich aus und hat großen Spaß gemacht und ich finde das auch eine wunderschöne Art, dem Vogel seinen Respekt zu erweisen, so eine Ehrerbietung an den Vogel, einfach seine Schönheit sichtbar machen und festhalten, bestaunen und bewundern. Ein wunderschöner Zugang zur Vogelwelt oder speziell zu den Federn auch für Kinder. Es macht totalen Spaß. Ihr braucht keinen Puzzle mehr kaufen. Ihr könnt einfach ab jetzt nur noch Vögel puzzeln oder einen Fantasievogel erfinden. Und wer Freude daran hat und wer Lust dran hat und was geklebt hat, da freue ich mich doch über ein Foto von euren kreativen Ausgüssen oder einen Post in unserer Telegram-Gruppe. Ladet doch mal euer Lieblingsbild oder eure Lieblingsfeder hoch und gebt mir doch gerne mal ein Feedback, ob diese drei Podcasts zu den Federn was gebracht haben, ob ihr mehr damit anfangen könnt. Ob es noch Fragen gibt zu diesem Thema, zur Bestimmung oder zum Erkennen, wo gehört welche Feder am Vogel hin, oder ob ihr noch eigene Beobachtungen, oder Erkenntnisse habt, die, noch spannend wären für andere Menschen zu hören. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wie schon angekündigt, zeitnah, gibt es noch einen neuen Podcast mit aktuellen Geschichten, weil hier heulen gerade die Wölfe bei uns am Platz. Und auch Vogelgeschichten gibt es neue, aber wir wollen diesen Podcast mit den Federn hier beenden. Und ich wünsche euch einen leichten, schönen, beflügelten Tag. Habt euch wohl und bis bald, euer Fologe.